Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Gerade war die Vogelgrippe in den Schlagzeilen und damit ist auch die Frage aufgekommen, verbreiten nur oder vor allem Wildvögel die Viren? Oder sind auch Geflügelbetriebe Reservoire, in denen das Virus sich weiterentwickelt und wo sich wiederum Wildvögel anstecken? Dazu gleich mehr. Erstmal blicken wir voraus auf den 30. Weltklimagipfel der Vereinten Nationen, kurz COP30, der am Montag in Brasilien anfängt. Ein wichtiges Thema dort wird die Anpassung an Folgen des Klimawandels sein. Dazu zählt auch die Anpassung an einen steigenden Meeresspiegel, zum Beispiel durch das Abschmelzen der Eismassen in der Antarktis und in Grönland. Modellrechnungen zeigen da 2, 6 oder sogar mehr als 10 Meter Anstieg, je nachdem, wie die globale Erwärmung fortschreitet. Philipp Lemmerich hat am Beispiel der Niederlande recherchiert, wie sich ein Land vorbereitet, von dem schon jetzt rund ein Viertel unterhalb des Meeresspiegels liegt.
Maarten Kleinhans hat ein besonderes Spielzeug. Eine Sandkiste. 20 Meter lang, 3 Meter breit.
It's a boy's toy, really, to be honest.
Der Forscher von der Universität Utrecht untersucht, wie sich Flüsse, Deltas und Küstenlandschaften mit zunehmendem Klimawandel und dadurch steigendem Meeresspiegel verändern. Die Sandkiste hat er Metronom getauft, denn sie wird rhythmisch hin und her gekippt. Hin- und zurückfließendes Wasser imitiert die Gezeiten. Ein großes Laborexperiment, in dem Kleinhans neue Landschaften entstehen lässt.
Es ist, abgesehen vom Maßstab, natürlich nur schwer zu unterscheiden, was im Sandkasten passiert und was in der Natur geschieht. Aber im Labor können wir mit Laserscannern Messungen vornehmen. Und wir können, anders als in der Realität, die Bedingungen verändern, also zum Beispiel die Gezeiten verstärken, Schifffahrtskanäle ausbaggern oder den Meeresspiegel anheben. Und dann schauen wir, was passiert.
Aus dem anfangs völlig flachen Sandbett formieren sich so nach und nach komplexe Strukturen. Rinnen, Sandbänke, Deltas und verzweigte Kanäle. So können Effekte eines steigenden Meeresspiegels wie im Zeitraffer beobachtet werden. Für die Niederlande sind Experimente wie dieses von zentraler Bedeutung. Denn das Land wurde in jahrhundertelanger Ingenieursarbeit dem Meer abgerungen. Gut ein Viertel des Landes liegen unter normal Null. Ein steigender Meeresspiegel kann hier schnell existenzbedrohend wirken. Theoretisch könnten höhere Deichanlagen helfen, aber in der Praxis entstehen dann neue Probleme.
Wir haben es mit einer Landschaft zu tun, in der Menschen leben, mit Ökosystemen, die für unsere Wasserqualität und unsere Landwirtschaft wichtig sind. Wenn wir nun eine riesige Festung um die Niederlande bauen, um mit dem steigenden Meeresspiegel fertig zu werden, stellt sich die Frage, wer möchte dann überhaupt noch hier leben?
Kleinhans Forschung legt nahe, Klimaanpassung durch höhere Deiche hat in den Niederlanden eine Grenze. Er schätzt, maximal 2,5 Meter Meeresspiegelanstieg wären beherrschbar. Doch wenn die Eisschilde in der Antarktis oder in Grönland tatsächlich abschmelzen, stünden die Niederlande vor einem völlig anderen Szenario.
Wenn das System tatsächlich zusammenbricht und der Meeresspiegel weiter steigt, dann spielt es keine Rolle, ob es 8, 14 oder 20 Meter werden. Dann war's das für uns. Ganz einfach. Dann bleiben in den Niederlanden nur noch die höher gelegenen Gebiete, auf denen man vielleicht noch leben kann.
Den Klimawandel als ingenieurstechnische Herausforderung zu begreifen, das ist in den Niederlanden eine weit verbreitete Ansicht. Kleinhans hält das für Selbstüberschätzung. Für ihn gibt es nur einen Weg, Länder wie die Niederlande langfristig zu schützen. Raus aus fossilen Energien, runter mit den Emissionen.
Wir sollten wirklich wie verrückt daran arbeiten, um das Pariser Abkommen einzuhalten und die weitere Erwärmung zu verhindern. Denn wenn wir es laufen lassen, wird es ungleich schlimmer. Dann kann man versuchen, sich anzupassen, so viel man will. Es wird riesige Probleme bringen, enorme Kosten, Zerstörung, Tod, alles. Die einzige Lösung ist also, endlich ernsthaft zu handeln und den Klimawandel zu bremsen. So einfach ist das.
Was bedeutet der Anstieg des Meeresspiegels für die Niederlande? Ein Beitrag von Philipp Lemmerich. Und wir bleiben beim Thema Klimawandel und Meeresspiegelanstieg, und zwar mit Anders Levermann. Er ist Professor für die Dynamik des Klimasystems und leitet die Abteilung Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. In einer Studie im Fachmagazin Nature hat er zum Beispiel mit Kolleginnen untersucht, wie sich das Abschmelzen der Antarktis auf den Meeresspiegel auswirkt und welche globalen Auswirkungen das haben könnte. Vor der Sendung habe ich mit ihm über diese Auswirkungen gesprochen und darüber, was auf dem Weltklimagipfel passieren müsste, um sie möglichst zu begrenzen.
Herr Levermann, wir haben gerade gehört, wie der Anstieg des Meeresspiegels die Niederlande bedroht. Da war von 2,5 Metern aber auch deutlich mehr die Rede. Auf wie viel Meter muss sich das Land denn realistischerweise einstellen? Was wäre Ihre Prognose auf Basis der aktuellen Studienlage?
Das ist tatsächlich gar nicht so eine leichte Antwort, die ich da geben kann, weil es auf den Zeitpunkt ankommt, den Sie fragen. Also wenn sich ein Land anpassen soll an den Klimawandel, dann macht es das ja nicht nur für die nächsten 20 Jahre, sondern für die nächsten Jahrhunderte. Wir wissen aus dem vorletzten IPCC-Bericht des Weltklimarates schon, und das sind mittlerweile durch unzählige Studien unterstützt, dass wir pro Grad Erwärmung schlussendlich 2,5 Meter Meeresspiegelanstieg bekommen. Das sind genau diese 2,5 Meter, die gerade genannt wurden. Nur halt, das würden wir bekommen, wenn wir nur 1 Grad Erwärmung global bekommen. Wir sind aber schon bei 1,5 Grad. Wenn wir Glück haben und alle Anstrengungen aktivieren, dann können wir vielleicht noch das schaffen, unter 2 Grad zu bleiben. Das bedeutet aber weltweit einen Meeresspiegelanstieg von 5 Metern. Und das bringt viele Küstenregionen inklusive der Niederlande unter Druck. Für die nächsten 100 Jahre sind es nur 1 Meter, aber das entfaltet sich dann in der Zukunft.
Das heißt, welche Anpassungsmaßnahmen oder auch generell welche Maßnahmen sollten die Niederlande jetzt ergreifen, auch mit diesem langfristigen Blick voraus?
Tatsächlich sind diese Anpassungsmaßnahmen sehr individuell und da sind die Niederländer weltweit führend bei dieser Forschung und das ist ja auch eine Ingenieursforschung. Der deutsche Küstenschutz ist auch sehr, sehr wach und sehr alert. Da sind wir gut aufgestellt. In anderen Ländern der Welt ist das anders. Es gibt Dinge, die man tun kann, aber was klar sein muss, ist 2,5 Meter pro Grad Erwärmung, nicht über Nacht, aber auf lange Sicht. Und da muss man sich immer dieses Bild vorstellen, will ich hinter einem Deich leben, wo der Weltozean über meinem Kopf prangert? Ja, also auf der anderen Seite des Deiches. Das sind ja andere Situationen, als die wir gewohnt sind. Wenn wir an Deich und an Küsten denken, dann denken wir daran, dass die Deiche uns vor den Sturmfluten schützen, aber nicht vor dem Weltozean, der eigentlich ins Landesinnere möchte. Das bedeutet, langfristig will man wahrscheinlich nur in Gebieten leben, die über dem Meeresspiegel sind und zwar so, also ich verstehe, dass Niederlande gibt es Gebiete, die nicht über Meeresspiegel sind, die sind auch geschützt, aber die müssen dann sehr, sehr geschützt werden oder man schüttet eben das ganze Land auf.
Sie forschen ja auch selbst zu den Ursachen oder zum Ursprung dieses Meeresspiegelanstiegs. Was sind denn, wenn Sie es einfach mal kurz skizzieren, die Hauptfaktoren, die dazu beitragen?
Im letzten Jahrhundert war es noch die Ausdehnung des Meeres. Also Salzwasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird, genau wie Luft. Und dann gab es Gebirgsgletscher, die einen signifikanten Beitrag gemacht haben in der Vergangenheit. Mittlerweile überholen Grönland und die Antarktis, die beiden großen Eisschilde der Welt, diese anderen Komponenten. Wir sind noch nicht ganz da, aber die sind tatsächlich die Beiträge, die in der Zukunft immer weiter ansteigen werden. Grönland hat genug Eis auf sich gelagert, um den Meeresspiegel weltweit um 7 Meter ansteigen zu lassen. Und die Antarktis sogar um 55 Metern. Davon werden nur Teile aktiviert, tatsächlich durch den Klimawandel. Aber das sind die großen Beitragenden jetzt.
Wir haben uns jetzt eingangs auf die Niederlande konzentriert. Wenn Sie das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, diese Anstiegsszenarien mal auf die ganze Welt beziehen, was bedeutet das für niedrig gelegene Küstenregionen, vor allem erstmal global gesehen?
Das habe ich tatsächlich vor Jahren schon Olaf Scholz noch als Oberbürgermeister von Hamburg gesagt und dann später als Finanzminister. Und das ist auch kein Geheimnis. Wir bekommen diese 2,5 Meter pro Grad Erwärmung. Das heißt, wenn wir das Pariser Klimaabkommen aufkündigen, das heißt über die 2 Grad globale Erwärmung kommen, dann kommen wir über 5 Meter Meeresspiegelanstieg. Und das bedeutet dann, dass die 750-Jahr-Feier in Hamburg, die in meiner Jugend stattgefunden hat, nicht sich nochmal wiederholen wird. Das heißt, keine 1500 Jahre daraus werden. Dieser Meeresspiegelanstieg, der entfaltet sich sehr, sehr langsam, aber er bedroht Städte, die an der Küste liegen, Hamburg, Shanghai, Kalkutta, aber auch New Orleans, New York, die bekommen alle Probleme. Manche liegen dann vollständig unter Wasser und andere sind von Sturmfluten bedroht.
Jetzt beginnt am Montag in Brasilien der 30. Weltklimagipfel der Vereinten Nationen. Welche Weichen müssen dort gestellt werden, aus wissenschaftlicher Sicht, um den Anstieg des Meeresspiegels so gut zu begrenzen, wie es geht?
Wir sind ja weltweit gerade in einer Situation, wo Klimawandel sehr, sehr niedrig auf der Agenda ist, obwohl es weiterhin hoch auf die Agenda gehört. Wir können die Temperatur des Planeten nur stabilisieren, wenn wir auf Null-Emissionen kommen. Und das klingt erstmal wie eine radikale Forderung, das ist aber ganz einfache Physik und das bedeutet kein Öl, kein Gas, keine Kohle in den nächsten 20 Jahren. Und dann haben wir eine Chance, die Temperatur zu stabilisieren und nur dadurch lässt sich auch der Meeresspiegel stabilisieren.
Mit dem Physiker Anders Levermann habe ich über den globalen Anstieg des Meeresspiegels gesprochen. Eine zentrale Ursache dafür ist das Abschmelzen der Antarktis. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, warum diese größte Tiefkühltruhe der Erde zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät, empfehle ich unsere aktuelle Ausgabe von Wissenschaft im Brennpunkt. Klimafaktor Antarktis, Warnzeichen vom Ende der Welt. Zu hören in der Deutschlandfunk-App. Gestern hat das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit seine monatliche Einschätzung zum Risiko durch die Vogelgrippe vorgelegt. Es ist jetzt sowohl für Wildvögel als auch für Geflügelhaltung auf hoch eingestuft. Und immer wieder kommt dabei auch die Frage auf, wer infiziert eigentlich wen? Stecken die Wildvögel das Geflügel in den Ställen an oder passiert das in größerem Umfang auch in die andere Richtung und unter welchen Bedingungen? Volkert Wildermuth hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Kranich oder Weihnachtsgans, wer steckt hier wen an? Diese Frage lässt sich nicht mit einem Satz beantworten.
Man kann schon einmal festhalten, dass beide, also sowohl industrielle Geflügelhaltung als auch Wildvögel, die Möglichkeit haben, das Virus zu verbreiten. Das steht außer Frage.
So Martin Rümmler, der für den Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, die Vogelgrippe im Auge behält. Die Massentierhaltung war wohl vor allem bei der Entstehung der hochaggressiven Variante der Vogelgrippe in Südostasien in den 1990er Jahren relevant.
Es ist tatsächlich so, dass die Entstehung durch solche großen Haltungen gefördert wird, aber da sind wir wieder vor 30 Jahren. Dieses Virus ist dann auch in den Hausgeflügelhaltungen in China entstanden und dann aber wieder den Weg zurück in die Wildvögel. Also eine Art Ping-Pong-System.
Erläutert der Virologe Martin Beer vom Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Das habe sich aber spätestens 2004 geändert, als das Virus H5N1 begann, sich global zu verbreiten.
Im Moment ist es so, dass das Virus eben sich so an die Wildvögel angepasst hat, dass es dort auch nicht mehr verschwinden wird. Also ganz unabhängig von den Haltungen.
NABU-Experte Martin Rümmler verweist aber darauf, dass die Geflügelindustrie bei der Verbreitung der Viren eine relevante Rolle spielen könne.
Es gibt auch einen Fall, glaube ich, ich weiß nicht aus welchem Jahr der stammt, wo man nachweisen konnte, dass der Stamm aus Südkorea stammte. Ich glaube, es waren Küken, die dort verschickt wurden.
Der Handel kann ein Problem darstellen, sagt auch Martin Beer. Allerdings gelten in der EU und auch in den USA strenge Handelsbeschränkungen, sodass für diese Region Zugvögel der entscheidende Faktor für die Verbreitung von H5N1 sind. So erreichte das Virus etwa Nordamerika über Island.
Wir können genetisch auch sehr gut nachvollziehen, dass es genau diese Varianten sind, die dann angekommen sind. Und das hat also mit Handel dort überhaupt nichts zu tun, sondern diese globale Verbreitung, das ist tatsächlich der Vogelzug.
Aktuell tragen infizierte Kraniche das Virus nach Frankreich und Spanien weiter. Dabei haben sich die Vögel wohl tatsächlich in Deutschland infiziert. Martin Rümmler hält es für möglich, dass dabei auch Geflügelbetriebe eine Rolle gespielt haben.
Indizien, die dafür sprechen, sind, dass das Friedrich-Löffler-Institut schon im Juni, September Geflügelpestfälle aus Schleswig-Holstein und aus Mecklenburg-Vorpommern gemeldet hat. Und da gab es noch keine Anzeichen dafür, dass die Geflügelpest auch in Wildvögeln erkennbar war.
Allerdings waren die betroffenen Bestände nicht in der Nähe der späteren Ausbrüche bei den Kranichen, hält Martin Beer entgegen. Wilde Enten und Gänse hätten inzwischen eine gewisse Immunität entwickelt, werden selbst nicht mehr so schwer krank, können das Virus aber gut weiterverbreiten.
Das heißt, die Kraniche sind höchstwahrscheinlich, genauso wie es die Geflügelhaltungen sind, ein Opfer ihrer, ich nenne es mal, befreundeten Wildvögel.
Schon ein Kotspritzer am Gummistiefel des Bauern reicht aus, um einen Geflügelbestand zu infizieren. In Deutschland und der EU werden infizierte Bestände getötet und auch der Kot sicher entsorgt. Deshalb sei hierzulande das Risiko einer Ausbreitung vom Betrieb zu den Wildvögeln gering. Allerdings gelten diese strengen Regeln längst nicht in allen Ländern auf der Welt.
Da ist es nach wie vor so, dass Virus auch aus Geflügelhaltungen wieder an Wildvögel geht. Wildvögel infizieren wieder Geflügelhaltungen.
Von daher dürfte die weitere Entwicklung des Virus sowohl in der Natur wie in den Ställen stattfinden, so Martin Beer.
Global betrachtet ist die Evolution von beidem beeinflusst. Auf Deutschland gesehen und die größten Teile Europas, da spielen die Wildvögel tatsächlich die Hauptrolle und wir können das auch ganz gut genetisch zeigen.
Volkert Wildermuth über Vogelgrippeinfektionen zwischen Wildvögeln und Stallgeflügel. In der Landwirtschaft, da wird in großen Mengen Stickstoffdünger eingesetzt. Das trägt erheblich zur Klimaerwärmung und auch zu anderen Umweltproblemen bei. Ein internationales Forschungsteam arbeitet deshalb an einem neuen Züchtungskonzept für Weizen. Das Ziel dahinter, Düngermengen reduzieren, ohne Ertrag einzubüßen. Damit das gelingt, nehmen die Fachleute nicht nur die Pflanzen, sondern auch deren Wechselwirkung mit dem Mikrobiom im Boden in den Blick, also allen Mikroorganismen, die um die Wurzeln herum leben. Holobiont-Konzept heißt das. Was hinter dem sperrigen Begriff steckt, hat Lucian Haas recherchiert.
Wir Menschen können nicht ohne unser Mikrobiom leben. Also diese Milliarden von Bakterien und Pilzen, die auf und in uns vorkommen. Genauso verhält es sich bei den Pflanzen. Auch sie sind auf Mikroorganismen angewiesen. Sie helfen ihnen zum Beispiel, an Nährstoffe wie Stickstoff zu gelangen. Der Biochemiker Wolfram Wegwerth von der Universität Wien plädiert dafür, Pflanzen und ihr Mikrobiom als Ganzes zu betrachten.
Und das Ganze bezeichnet man dann als Holobiont, da es ganz klare Wechselwirkungen gibt und man eigentlich den Wirt gar nicht isoliert betrachten kann, ohne diese molekularen, biochemischen Wechselwirkungen mit dem sogenannten Mikrobiom.
Wolfram Wegwerth ist ein Spezialist für Metabolomik. Dabei geht es darum, alle Stoffwechselprodukte und deren Wechselwirkungen in und um Zellen oder auch ganzen Organismen zu erfassen. In einer aktuellen Studie hat Wegwerth mit einem internationalen Team Dutzende verschiedener Weizensorten untersucht. Ziel war es, herauszufinden, welche Stoffe die jeweiligen Pflanzen über ihre Wurzeln ausscheiden und wie sie damit Bodenmikroben beeinflussen.
Wir können hier unsere analytischen Plattformen einsetzen, sogenannte Metabolomics-Plattformen. Und dort können wir also die ganze Bandbreite von Stoffwechselprodukten messen, die die Pflanze in den Boden abgibt.
Hunderte verschiedener Stoffe kann eine einzelne Pflanze über ihre Wurzeln ausscheiden. Und offenbar gibt es Weizensorten, die darüber im Zusammenspiel mit ihrem Mikrobiom Dünger effizienter nutzen können. Die Pflanzen sondern vermehrt Stoffe ab, die Bodenmikroben daran hindern, Stickstoffdünger, der in Form von Ammonium vorliegt, in Nitrat umzuwandeln. Nitrat kann leicht aus dem Boden ausgewaschen werden. Würden mehr solcher Sorten angebaut, bräuchte man weniger Dünger. Die Landwirtschaft könnte effizienter und umweltfreundlicher werden, sagt Wolfram Wegwerth. Dafür wäre aber ein Paradigmenwechsel in der Züchtung nötig, um die Interaktionen der Pflanzen mit ihrem Mikrobiom gezielt zu beachten.
Bisher ist in der Züchtung diese Interaktion mehr oder weniger nicht berücksichtigt worden, hat aber einen enormen Impact auf die Pflanzengesundheit. Das heißt, wir müssen jetzt also das Züchtungskonzept entsprechend erweitern. Und hier gucken wir uns ganz spezifisch eben diesen Holobionten an.
Zur Züchtung gehört die Selektion. Wenn man dabei nicht nur die Pflanzen und ihre Gene, sondern auch das vielfältige Mikrobiom der Pflanzen in den Blick nehmen will, dann müssen enorme Datenmengen analysiert werden.
Diese Datenmenge, die da entsteht, ist so groß, dass wir die natürlich nur mit computergestützten Methoden untersuchen können. Wir haben auch Deep Learning eingeführt, neuronale Netzwerkanalysen. Und wir integrieren diese Daten quasi mit diesen Computermodellen, um dann die Assoziationen des Pflanzengenotyps mit den Merkmalen zu bestimmen.
Wolfram Wegwerth arbeitet mit dem internationalen Weizenzüchtungsinstitut CIMIT in Mexiko zusammen. Dort laufen Feldexperimente mit mehr als 300 verschiedenen Weizensorten, um jene Pflanzen herauszufinden, die als Holobiont betrachtet, am effizientesten mit Stickstoff umgehen und dabei hohe Erträge liefern.
Das heißt, wir haben eigentlich jetzt die Grundlagen dafür geschaffen, dass wir in die ganz normalen Züchtungsverfahren diese weiteren sogenannten Merkmale mit hineinnehmen können. Und auf einmal haben wir ein ganzes Konzept, das Holobiont-Konzept, wo wir eben die Pflanze und die Interaktion mit dem Bodenmikrobiom betrachten können.
Beim Züchten von Weizen könnten bald auch die Wechselwirkungen mit Mikroorganismen im Boden stärker beachtet werden. Lucian Haas hat darüber berichtet. Und an dieser Stelle geht's weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Die Seen im Amazonasgebiet haben sich 2023 außergewöhnlich stark erhitzt. Die Wassertemperatur sei in manchen Gewässern auf über 37 Grad Celsius angestiegen, wie ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Science schreibt. Das ist vergleichbar mit der Temperatur in einem Whirlpool. Besonders betroffen war der See Tefé im Nordwesten Brasiliens. Hier erreichte das Wasser sogar 41 Grad Celsius. Von Tefé gingen im Herbst 2023 Bilder von sterbenden Flussdelfinen um die Welt. Der See schrumpfte innerhalb von nur einem Monat um 75% seiner Fläche. Das zeigen Satellitenbilder, die das Forschungsteam ausgewertet hat.
Die STIKO hat ihre Impfempfehlung für Gürtelrose geändert.
Ab sofort empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Gürtelrose-Impfung bei Risikogruppen schon ab 18 Jahren. Das ist deutlich früher als bisher. Bislang galt die Empfehlung für Risikogruppen erst ab 50 Jahren. Die Änderung betrifft Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Krankheiten wie Diabetes und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Auch Menschen mit einer HIV-Infektion oder einer Blutzelltransplantation sollen sich jetzt früher impfen als zuvor. Menschen ohne diese Risiken empfiehlt die STIKO weiterhin die Impfung erst ab dem 60. Lebensjahr.
Zum Hämmern spannen Spechte ihren ganzen Körper an.
Und auch ihre Atmung ist fein auf die Schlagbewegungen abgestimmt. Das hat ein internationales Forschungsteam gesehen, als es 8 wilde Spechte eingefangen hat. Unter Narkose haben sie den Spechten dann Elektroden eingesetzt, um die Muskelaktivität und den Atemfluss messen zu können. Danach haben die Wissenschaftler die Spechte 3 Tage lang mit Hochgeschwindigkeitskameras gefilmt. Im Anschluss haben sie die Filmaufnahmen synchron zu den Daten der Elektroden ausgewertet. Wie die Studienautoren im Fachmagazin Journal of Experimental Biology schreiben, atmen Spechte bei jedem Schlag aktiv aus. Das Verhalten der Vögel erinnere an Tennisspieler, so die Forschenden. Denn manche Tennisspieler schwören auf lautes Stöhnen bei jedem Schlag, was zu einer besseren Kraftübertragung auf den Schläger beitragen soll.
2025 wird wohl eins der 3 heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit.
Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus in Bonn mitgeteilt. Es liegt damit hinter dem vergangenen Jahr, 2024, als der Dienst das wärmste Jahr überhaupt gemessen hat. Und fast gleich auf mit 2023, dem bislang zweitwärmsten Jahr. Auch wenn 2025 allein wohl nicht die 1,5 Grad Marke reißen wird, könnte der Durchschnitt der vergangenen Jahre insgesamt über diesem Wert liegen, wie eine Mitarbeiterin von Copernicus gegenüber der deutschen Presseagentur gesagt hat.
Und die letzte Meldung, 2 Spinnenarten haben zusammen ein gewaltiges Netz errichtet.
In einer entlegenen Höhle an der Grenze zwischen Griechenland und Albanien sind Forscher auf einen ungewöhnlichen Fund gestoßen. Eine riesige Spinnenkolonie mit mehr als 11.000 Tieren und einem Netz, das mehr als 106 Quadratmeter umfasst. Die 2 Spinnenarten darin seien eigentlich Einzelgänger, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Subterranean Biology. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich die Tiere aufgrund der extremen Bedingungen in dieser Höhle anders verhalten als ihre Artgenossen außerhalb. Die Höhle wird auch Schwefelhöhle genannt. Durch sie hindurch fließt ein Fluss mit schwefelhaltigem Wasser. Genetische Analysen zeigen, dass die Spinnen in der Höhle von ihren Artverwandten andernorts abweichen, sowohl in der DNA als auch im Mikrobiom der Tiere.
Sternzeit, 7. November. Die Erde festgenagelt am Mondhimmel. Gegen 18 Uhr steigt der Mond über den Nordosthorizont. Er leuchtet im Sternbild Stier. Vom Mond aus gesehen steht die Erde als dünne Sichel am Himmel, und zwar im Skorpion. Die Erde geht auf dem Mond fast nie auf oder unter. Zwar ist das NASA-Foto Earthrise, Erdaufgang, eine Ikone der Raumfahrt, doch auf der Mondoberfläche steht die Erde fast unverändert am Himmel. Der Mond weist uns immer dieselbe Seite zu. Für diese Hälfte des Mondes steht die Erde immer am Himmel. Von der Mondrückseite aus ist sie nie zu sehen. Wer sich mitten auf der Vorderseite aufhält, sieht die Erde ununterbrochen nahezu im Zenit. Im Laufe von 4 Wochen durchläuft sie die Phasen von der Neu- über Vollerde zurück zur Neuerde. Verglichen mit der Mondphase auf der Erde ist die Erdphase auf dem Mond genau gespiegelt. Wenn wir einen Vollmond sehen, herrscht auf dem Mond Neuerde. Bei Vollerde ist für uns Neumond. Allerdings eiert der Mond ein wenig. Wir blicken mal etwas hinter das linke und das rechte Ohr des Mondgesichts, mal unter das Kinn und mal auf die Stirn. Fachleute sprechen von der Libration des Mondes. Nur in diesen Gebieten nahe der Pole und nahe dem linken und rechten Mondrand geht die Erde tatsächlich im Laufe eines Monats einmal auf und unter. Unser blauer Planet kriecht dann über den Horizont, erreicht nur geringe Höhe und verschwindet bald wieder. Sollten sich jemals Menschen längere Zeit auf dem Mond aufhalten, werden sie wehmütig nach der großen hellen Erde Ausschau halten. Die ist entweder immer zu sehen oder nie.
Mit Neuerde und Vollerde geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.